Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema, wie werde ich eigentlich Botschafter? Zu Gast habe ich heute Herrn Michael Flügger. Er ist Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz und Liechtenstein. Und er ist mein erster Gast, den ich auch live begrüßen darf.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir hier in der Residenz aufnehmen können. Also das ist natürlich sehr ehrwürdig für das erste Mal vis-à-vis aufnehmen. Genau, und dann kommen wir schon direkt zur ersten Frage. Jetzt ist das natürlich hier sehr prunkvoll, sehr schön gestaltet. Wann war für Sie klar, dass Sie in den diplomatischen Dienst gehen wollen und im Endeffekt ja dieses Repräsentieren auch gerne erleben würden?
Ich glaube nicht, dass der Gedanke des Repräsentierens am Anfang stand, sondern eher die Überlegung, wie komme ich sozusagen am besten ins Ausland und mache möglicherweise eine Karriere daraus. Die Möglichkeiten bestanden damals zu meiner Zeit eigentlich nicht so in dem Maße, wie das heute der Fall ist. Und da rückte der diplomatische Dienst während des Studiums einfach in den Fokus. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert und ich kann mich erinnern, als ich zwei Auslandssemester in Genf gemacht habe, dass wir dort auch eine Begegnung mit dem damaligen Generalkonsul in Genf hatten, der uns ein bisschen aus seinem Berufsleben erzählte. Und das hat mich dann einfach bestärkt, darin zumindest das zu versuchen. Die Auswahl ist ja doch, oder der Auswahlwettbewerb ist ja noch relativ schwierig. Man muss sich darauf vorbereiten. Und insofern konnte man nicht von vornherein damit rechnen, dass man dann ausgewählt würde und dass das dann die Karriere würde, die man sich erträumt hat. Also war eine von mehreren Optionen.
Also das heißt so, dass ins Ausland gehen und auch so ein bisschen der Ehrgeiz, ich möchte diese Aufnahme in die Ausbildung schaffen?
Ja, der Ehrgeiz weiß ich nicht. Ich habe das damals einfach probiert. Ich war eher auf dem Trip als Jurastudent eben Anwalt zu werden, hatte da auch schon verschiedene Kontakte in Hamburg, Praktikum gemacht während des Studiums bei einer Anwaltskanzlei, über die bin ich dann auch zu einem weiteren Praktikum nach New Orleans gekommen, im Seerecht. Das fand ich alles sehr spannend und hätte mir das sehr gut vorstellen können. Aber Sie sehen daraus schon so meinen Antrieb. Ich wollte gerne ins Ausland und dachte, wie schaffe ich das mit einem deutschen Jurastudium? Das ist ja nicht so einfach so gegeben. Und dann habe ich, wie gesagt, mich informiert, was sind die Aufnahmekriterien, wie läuft der Auswahlwettbewerb im Auswärtigen Amt ab, gibt's ja nur einmal im Jahr, und mich eigentlich nicht wirklich ernsthaft darauf vorbereitet, sondern habe gedacht, ich probiere das einfach mal.
Okay, und jetzt sind Sie ja doch schon seit einigen Jahren im diplomatischen Dienst tätig. Was hat Sie zu Anfang direkt gereizt, also außer jetzt nur Ausland? Und andererseits, was reizt Sie jetzt immer noch am diplomatischen Dienst?
Also ich glaube, das, was ich mir davon versprochen habe, ist, dass ich wirklich leben könnte in exotischen Destinationen, Jakarta, Buenos Aires, was man sich halt so vorstellt als junger Mensch. Was daraus geworden ist, ist vielleicht ein bisschen was anderes, denn ich bin in meiner Karriere kaum über Europa hinausgekommen. Was ich aber immer noch schätze heute, ist die Tatsache, dass es extrem vielfältig ist, dass man alle 3, 4, 5 Jahre den Job wechselt, und zwar auch die Inhalte wechselt. Nicht nur das Land, ein anderes Land, sondern meine Karriere hat sich überwiegend im multilateralen Bereich abgespielt, also Vereinte Nationen, Europa, OSZE. Das ist nochmal wieder ein anderes Geschäft. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass man nicht jetzt keinen Vergleich ziehen, keinen ungerechten Vergleich ziehen mit einer Tätigkeit, sagen wir mal, einem anderen Ministerium. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein ganzes Arbeitsleben jetzt in einem Ministerium verbringen und immer nur in Berlin sitzen an einem Schreibtisch und hoffen, dass ich irgendwo eine Beförderung noch bekomme. Also das wäre weniger motivierend gewesen als eben die Vielfalt in dem Job und zusätzlich der Auslandsaspekt.
Also diese Vielfalt im Job. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind nicht über Europa hinausgekommen. Wenn ich das vorher richtig verstanden habe, Sie haben auch viel in der Zentrale in Berlin gearbeitet. Was hat an dem Job dann den Gefallen ausgelöst?
Naja, also meine Karriere begann damals in Bonn. Wir sprechen von dem Jahr 1988, ein Jahr bevor die Berliner Mauer fiel. Und ich bin dann auf den ersten Posten gegangen nach Genf, zu den Vereinten Nationen, zu unserer ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Habe dort als Menschenrechtsreferent gearbeitet, bin danach wieder zurückgekommen nach Bonn, hatte dort zwei Posten hintereinander, einmal in der Wirtschaftsabteilung und dann später in der Personalabteilung. Dann kam der große Umzug des Auswärtigen Amtes wie aller Bundesministerien nach Berlin. Das war 1999, dem bin ich entflohen, indem ich mich dann von Bonn fast direkt habe versetzen lassen nach Sarajevo. Von da aus kehrte ich dann nach Berlin zurück, hatte dort einen Posten, bin dann nach London gegangen. Und als ich von dort aus zurückkam, war ich erst 4 Jahre im Auswärtigen Amt, dann 4 Jahre im Kanzleramt, also wie Sie sagen, 8 Jahre am Stück im Land, eigentlich alles, was ich mir so vorgestellt hatte. Und bin nach der Zeit im Kanzleramt dann 5 Jahre in Brüssel gewesen und jetzt seit 2 Jahren in Bern. Das ist so sind so meine Stationen. Wie gesagt, ich bedauere es, dass ich über Europa nicht hinausgekommen bin.
Genau. Ich wollte jetzt auch nochmal den Schritt zurückgehen und fragen, wie genau ist das für Sie abgelaufen? Wie sind Sie genau dahin gekommen, wo Sie heute stehen? Also wo hat sich das im Studium genau herauskristallisiert? Und bei der Ausbildung zum höheren Dienst, inwiefern war dann schon klar, in welche Richtung es danach geht, ob das Ziel am Ende sein soll, ich möchte auch Botschafter werden oder Gesandter werden? Wie lief das für Sie ab?
Ja, im Studium war klar, wenn man sich mit einem Studium, also mit einem Studienabschluss bewirbt, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, in den höheren Dienst zu gehen. Der höhere Dienst setzt eben voraus ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Dann gibt es den gehobenen Dienst, der setzt voraus Abitur und den mittleren Dienst, der eben mittlere Reife, Hauptschulabschluss voraussetzt. So, das sind so diese 3 Dienste, die noch übrig geblieben sind. Und im höheren Dienst ist schon das Karriere- und Berufsziel natürlich Botschafter zu werden. Das ist schon klar, weiter in der Auslandsvertretung. Das kann aber auch Generalkonsul sein oder wie gesagt an einer multilateralen Vertretung tätig zu sein. Also das war dann schon klar, dass es in den höheren Dienst gehen würde. Und wie gesagt, dann habe ich den Auswahlwettbewerb gemacht, bin da durchgerutscht und bin dann in das mündliche Auswahlverfahren auch gekommen. Und schließlich kriegte ich einfach die Zusage, das war noch bevor ich mein Examen überhaupt in der Tasche hatte. Und ja, dann ging es nach Bonn und die Karriere da kann man nicht wirklich steuern. Das ist dann auch den Zufällen des Lebens geschuldet, wie das weitergeht. Also man kann sicherlich Schwerpunkte setzen. Bei mir war das dann relativ früh klar, dass ich eher eine multilaterale Schiene mache, also bei Vertretung bei internationalen Organisationen arbeiten wollte. Es gibt andere Kollegen, die sagten, die wollten nur nach Asien. Es gab andere, die wollten Entwicklungshilfe in Afrika machen. Also da hat jeder so seine Präferenzen und natürlich kann man das so ein bisschen befördern, aber an sich in den ersten 10 Jahren einer Karriere müsste man mal so einen Überblick bekommen über alle Tätigkeitsbereiche, die im Auswärtigen Amt so anfallen. Und das war bei mir ähnlich, wie gesagt, mit Genf und mit den Posten in Berlin bin ich dann so ein bisschen aus der Reihe geschert, aber oder noch den Posten in Bonn am Anfang. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Und wenn man auf einem Posten ist, dann guckt man irgendwann zum Ende hin, wo soll es jetzt weitergehen, wohin soll es weitergehen. Es gibt auch eine gewisse Verpflichtung, natürlich wieder in die Zentrale zurückzukommen, also damals auch Bonn und beziehungsweise nach Berlin. Und dem kann man nicht entkommen. Das ist auch wichtig, in der Zentrale zu sein, um bestimmte Karrierestufen dann zu nehmen. Also normalerweise fängt man also als Referent an, dann wird man irgendwann stellvertretender Referatsleiter, dann Referatsleiter, dann Unterabteilungsleiter, dann kann es schon sehr hoch gehen zum Abteilungsleiter, Staatssekretär, dann ist Schluss. Das ist sozusagen die normale Beamtenlaufbahn, wobei natürlich nicht alle Staatssekretäre werden oder nicht alle Unterabteilungsleiter werden. Aber das ist so der Karriereweg, den man nehmen kann als Beamter. Und ja, und ich habe es geschafft, sozusagen bis zum Unterabteilungsleiter im Bundeskanzleramt. Das heißt dort Gruppenleiter und von dort aus, wie gesagt, dann auf eine gewissen Stufe, Besoldungsstufe B6 im Ausland, erst Brüssel und dann jetzt hier Bern.
Ah, okay. Das heißt, jetzt im Endeffekt B6 wäre so, oder Unterabteilungsleiter wäre ein typisches Endkarriereziel, wenn man es denn auch erreichen schafft.
Das erreicht nicht jeder. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich es erreichen konnte. Gibt natürlich, wie gesagt, auch andere, die bis zum Abteilungsleiter, also B9 oder bis zum Staatssekretär B11 im Auswärtigen Amt geschafft haben. Die Mehrzahl schafft es aber sicherlich bis zum Referatsleiter. Mhm. Das ist dann eine A16-Stelle und bis zur B3. Mhm. Und es gibt sehr schöne Botschaften um die ganze Welt herum, die auf dieser Stufe sind. Mhm. Also was weiß ich, von Reykjavik bis Kuwait oder so, haben sie alle möglichen Stufen, die Botschaften sind dann eingestuft, nach einer bestimmten Besoldungsstufe und daran bemisst sich dann sozusagen der Rang.
Okay. Jetzt interessiere ich mich natürlich auch dafür, jetzt Stichwort diplomatischer Dienst, da haben viele dann im Kopf, das ist natürlich mit Beziehung und Familie nur schwer vereinbar. Die Frage, würden Sie sagen, dass das stimmt? Würden Sie sagen, dass es grundsätzlich schwierig ist, dass es machbar ist? Oder wie ist da Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung vielleicht auch von Kollegen, wenn Sie das mitbekommen haben? Was würden Sie dazu sagen?
Also prinzipiell ist das sehr schwierig. Ich bin ja ins Auswärtige Amt gekommen in einem Zeitraum, wo es natürlich viele Kollegen gab, die in den 60ern, 70ern in das Auswärtige Amt eingestiegen sind und war ja auch eine Zeit lang in der Personalabteilung und habe da gesehen, wie es war für die Kollegen und vor allen Dingen für die Kolleginnen, die sich möglicherweise in einen Kollegen verliebt haben, geheiratet haben, und das Auswärtige Amt hat damals bis in die 70er Jahre hinein noch die Kollegen dann, die Verheirateten, gezwungen, dass einer von den beiden Karriere aufgibt, und das war fast immer die Frau. Das ist eigentlich völlig absurd und heute nicht mehr vorstellbar. Damals herrschte so die Vorstellung, die Ehepartnerin, denn die Diplomaten waren fast alles Männer, folgt einfach der Karriere des Mannes, zieht die Kinder groß und macht sich im Hause, in der Residenz dann, wenn es im Ausland ist, nützlich. Diese Vorstellung gibt es so heute nicht mehr. Und heute haben wir einen Frauenanteil, der leider immer noch nicht die 50% erreicht hat, aber doch jetzt bei über 40% liegt. Und für die Frauen ist es am anstrengendsten, weil sie sich irgendwann auch nochmal entscheiden müssen, wollen sie Familie haben, Kinder haben, wie ist das mit der Karriere vereinbar. Das Auswärtige Amt hat eine Menge unternommen in diesem Bereich, aber es gibt immer noch sozusagen Fälle, wo das einfach schwierig zu vereinbaren ist. Und zunehmend ist es natürlich so, dass heute Paare, wenn dem einer im Auswärtigen Amt ist und der andere aber eine andere Karriere verfolgt, Kompromisse machen müssen. Was dazu führt, dass häufig der oder die Ehepartner im Inland verbleibt, während der Partner, die Partnerin im Ausland tätig ist und man pendelt. Also es gibt verschiedene Modelle, das ist aber insgesamt anstrengend. Insofern muss man sich das gut überlegen, wenn man diesen Karriereweg angeht, auch was das für die Kinder bedeutet, die dann alle 3-4 Jahre die Schule wechseln müssen. Und das muss man dann immer alles so auch noch takten mit der eigenen Karriere, dass man zum richtigen Zeitpunkt zum Beispiel im Inland ist, wenn ein Kind Abitur machen möchte. Also da kommen viele Dinge auf einen zu, über die man sich möglicherweise am Beginn der Karriere nicht so viel Gedanken
macht. Okay, also das heißt grundsätzlich schwierig, aber jetzt nicht utopisch. Wobei Sie auch sagen, dass es wirklich das Auswärtige Amt nicht wie früher dann da einen Riegel vorschiebt für beide machen Karriere beziehungsweise beide sind aktiv, sondern dass es mittlerweile ein bisschen mehr Unterstützung findet. Aber
nicht nur Unterstützung, sondern inzwischen gibt es auch völlig neue Karrieremodelle. Also wir haben, es wird sogar gefördert, dass die Ehen sozusagen zwischen Amtsangehörigen, was dazu führt, dass Amtsehepaare, wie wir die dann nennen, zum Teil auf die gleiche Stadt versetzt werden, aber manchmal gibt es Städte wie New York oder Brüssel, wo es mehrere verschiedene Vertretungen gibt. Also in Brüssel gibt es eine NATO-Vertretung, es gibt die Vertretung bei der EU und es gibt natürlich eine bilaterale Botschaft gegenüber Belgien. Und das sind immer gute Landeplätze für solche Ehepaare. Und die neueste Entwicklung ist jetzt, dass Ehepaare, die ungefähr auf der gleichen Karrierestufe sind, sich auch an Botschafterposten teilen können. Das haben wir jetzt in zwei Fällen, einmal in Ljubljana in Slowenien und einmal in Stockholm in Schweden, wo die Ehepartner sich im 8-Monats-Rhythmus den Job teilen. Das bringt dann mit sich, dass sie sich der eine Ehepartner, der gerade nicht Botschafter ist, sich um die Kinder zum Beispiel kümmern kann und der andere macht fulltime den Botschafterjob und nach 8 Monaten wechseln. Da muss man jetzt mal erstmal gucken, das ist eine neue Erfahrung, glaube ich, wie die Kollegen damit zurechtkommen, wie sie zurückkommen von diesem Posten mit welchen Erfahrungen. Aber man kann daran erkennen, dass die Mühen jedenfalls da ist des Arbeitgebers, diese Work-Life-Balance und die Familie mit der Karriere unter einen Hut zu bringen.
Okay, das ist ja eine ganz neue Variante, von der ich noch nicht gehört habe, die auf jeden Fall sehr, sehr interessant klingt. Ich habe mir jetzt noch eine Frage überlegt, und zwar auch perspektivisch, Stichwort, das Auswärtige Amt sucht natürlich immer nach Nachwuchs. Wenn wir jetzt interessierte Hörer haben, was würden Sie den jungen Studierenden oder vielleicht jetzt knapp vorm Abschluss stehenden raten, wenn sie sich für eine Karriere im diplomatischen Dienst interessieren? Wäre das jetzt, ja genau, also Stichwort, wie sollte man das möglichst angehen, möglichst frühzeitig sich dafür interessieren? Wie kann man sich da gut darauf vorbereiten möglicherweise? Beziehungsweise, was sollte man dann auch beachten, wenn man im Auswärtigen Amt angenommen wird? Was sollte man beachten, um gut voranzukommen oder gut das machen zu können, was man möchte?
Also die Vorbereitung, die ist unbedingt notwendig. Das heißt, man muss sich wirklich gut informieren. Das Auswärtige Amt bietet über seine Website jede Menge Möglichkeiten dazu. Aber ich glaube, das ist ein direkter Kontakt. So wie wir das jetzt zum Beispiel haben, Sie sind hier Rechtsreferendar an der Botschaft Bern, sehen unseren Arbeitsalltag hier an so einer mittelgroßen Botschaft und kriegen natürlich dann so einen allerersten Eindruck. Wer jetzt, sagen wir mal, sein ganzes Studium in Passau verbracht hat und kein Auslandsstudium noch mit eingewoben hat in seine Ausbildung, dem wird es natürlich schwieriger fallen, sich vorzustellen, wie das ist. Deswegen unbedingt auch solche Möglichkeiten nutzen, wie Sie sie jetzt haben, als Rechtsreferendar zum Beispiel eine Auslandsvertretung zu gehen. Es gibt aber auch Praktika für Nichtjuristen natürlich. Und es gibt sogar, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das heißt, ein Programm, wo man nach dem Abitur und in der Anfangszeit des Studiums in die Welt hinausgehen kann, um zum Beispiel Entwicklungshilfe zu leisten, aber auch an solchen Botschaften tätig zu sein, Praktikum zu machen, die gerade in diesem Bereich Entwicklungshilfe in Afrika zum Beispiel oder Lateinamerika oder Asien tätig sind. Das steht alles auf der Website des Auswärtigen Amtes, da kann man sich informieren. Also das würde ich dringend raten, dass man sich erstmal informiert. Möglicherweise kennen Sie dann auch junge Diplomaten, die in den Diensten kommen, sind, die sind ja nicht ganz wenige, in denen laufen davon doch mehrere hundert rum. Und im Ausland, wie gesagt, auch, also wenn sie eine Chance haben, dann reden sie einfach, wenn sie wirklich Interesse daran haben. Und ja, und dann müssen sie halt wissen, mit welchem Studiengang kommen sie rein. Sie haben relativ gute Chancen, einfach weil die der Auswahlwettbewerb auch so gestrickt ist, als Wirtschaftswissenschaftler, als Jurist, wenn sie jetzt aus einem, sagen wir mal, Nischenstudium kommen, aber generell ein breites Interesse auch für juristische, wirtschaftliche Fragen haben, dann scheuen sie sich nicht. Man kann sich auch vorbereiten auf diese Tests. Das Auswärtige Amt gibt, glaube ich, auch Material heraus, wo man sehen kann, womit man konfrontiert wird. In Berlin gibt es, glaube ich, jetzt inzwischen sogar eine Art Förderkurs von privaten Veranstaltern, die darauf vorbereiten. Das halte ich jetzt, glaube ich, nicht für notwendig. Aber das ist also das eine. Das andere sind die sprachlichen Voraussetzungen. Man muss mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen. Davon muss eine Sprache Englisch oder Französisch sein. Die zweite Sprache kann dann eine UNO-Sprache sein, also Russisch, Chinesisch, Arabisch, Spanisch. Damit hat man schon mal die Voraussetzungen erfüllt, um überhaupt in den Auswahlprozess zu kommen.
Okay, das heißt, grundsätzlich früh vorbereiten und natürlich auch wissen, wenn der Einstellungstest nur einmal im Jahr ist, wann der genau ist, damit man den nicht genau verpasst, wenn man sich dann anfängt zu interessieren. Und jetzt nochmal zur Frage, möglichst gut ausrichten. Sie haben gerade eben gesagt, dass das in dem ersten Ausbildungsprozess, dass man da schon so ein bisschen die Richtung vorgeben kann. Würden Sie das weiterempfehlen in Richtung multilaterale Beziehungen zu gehen, oder?
Also, wenn Sie dann ins Auswärtige Amt eintreten, dann haben Sie erstmal eine einjährige Vorbereitungszeit, die schließt auch noch mit einer Prüfung ab. Das ist früher so ein bisschen nachgebildet worden, auch eine Referendar- oder Assessorprüfung, also mit einer Aktenvortrag und all diesen Dingen, Klausuren und so weiter. Wie es jetzt genau heute läuft, bei mir ist das natürlich schon etwas länger her, darüber kann man sich informieren, wie gesagt, auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Und dann hat man ja schon mal ein Jahr in dem Laden verbracht und sieht ja auch, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt. Und es gibt wirklich für alle Geschmäcker Posten und Karriereentwicklungen. Es gibt Juristen, gerne in der Rechtsabteilung arbeiten, im Völkerrecht, aber wir haben natürlich auch öffentliches Öffrecht und so weiter, selbst Strafrecht gibt es ein Referat. Wenn man so eine Karriere anstrebt, dann würde man natürlich sagen, also der erste Posten, den ich machen möchte, ist im Rechts- und Konsularbereich einer großen Botschaft. Da kommt man auch teilweise schon in sehr jungen Jahren in Personalführungsverantwortung, die man hat für die Mitarbeiter, die zum Beispiel in einer Visastelle oder in einer Passstelle wie hier in Bern arbeiten. Das ist schon mal eine ziemliche Herausforderung, sowas zu managen. Aber es gibt andere Leute, die sind eher an Wirtschaftskontexten interessiert, man Wirtschaftsförderung macht und so weiter. Und das Multilaterale, tja, das muss man einmal erlebt haben, um zu wissen, ob einem das schmeckt. Das Multilaterale, das klingt zu toll, man sitzt irgendwie mit vielen fremden Delegationen in einem Raum und ringt und verhandelt und Standpunkte und Verhandlungstexte und so weiter. Am Ende ist es aber auch sehr zäh. Das Ergebnis ist nicht immer sicher. Man verbringt viel Zeit mit Warten und tauscht sich bei diesem Warten dann mit anderen aus, schmiedet Allianzen, wie man also Verhandlungsergebnisse in eine gewünschte Richtung treiben kann und so weiter. Wen das interessiert und wer das spannend findet, der ist da richtig aufgehoben. Aber es gibt viele Kollegen, die sagen, nee, also, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Insofern nochmal, das ist das Attraktive, die Vielfalt der Jobs, die man hat.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir sind dann jetzt fast am Ende der Folge. Eine letzte Frage würde ich noch haben. Wenn Sie einen kleinen Tipp geben würden für die Interessierten, was wäre der Tipp?
sich wirklich selber zu prüfen, ob man so eine Karriere will oder ob man sagt, heute gibt es natürlich auch in der freien Wirtschaft viele Möglichkeiten, ins Ausland zu kommen, oder selbst als Rechtsanwalt. Und das kann man dann natürlich als junger Mensch schwierig abschätzen. Deswegen ist es wirklich gut, mit Leuten zu sprechen, die jedenfalls schon einen gewissen Weg ihrer Karriere hinter sich haben und das ein bisschen besser einschätzen können, wie das ist. Und also sich gut vorzubereiten, das hilft in jedem Fall.
Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, jetzt, falls ihr als Zuhörer noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen zur Folge habt, sagt uns gerne Bescheid. Schreibt uns auf Social Media, auf Instagram, Jura und die Welt da draußen oder bei Facebook, Jura und die Welt da draußen. Oder schreibt uns auch eine Mail an juraunddiewelt@gmx.de. Also ja, falls ihr Ideen habt, Anmerkungen, wir sind gerne für euch da.